Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, zu einer weiteren Ausgabe unserer Katechismus-Sendung. Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz betrachten wir jeweils am Mittwoch das Glaubensbekenntnis, wie es uns der katholische Katechismus beschreibt. In einem ersten Teil haben wir den Blick auf die Kirche im Plan Gottes gerichtet. Wir sind also inmitten des Glaubenssatzes, ich glaube, die heilige katholische Kirche. Kirche bezeichnet die Versammlung derer, die das Wort Gottes zusammenruft, damit sie das Volk Gottes bilden, so der Katechismus. Durch den Leib Christi genährt sollen sie selbst, also sie, das Volk Gottes, Leib Christi werden. Gott hat die Kirche bereits in der Schöpfung vorausgebildet, sie im Alten Bund vorbereitet und durch die Worte und Taten Christi gegründet. In diesem ersten Teil haben wir auch erfahren, dass durch sein erlösendes Leiden am Kreuz und seine Auferstehung Christus die Kirche dann verwirklicht hat. Offenbart als Heilsmysterium wird die Kirche schließlich durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Weiters haben wir in diesen ersten Betrachtungen festgestellt, dass die Kirche zugleich sichtbar und geistig ist und eine Einheit bildet, bestehend aus menschlichem und göttlichem Element. Das ist sozusagen das Geheimnis der Kirche, das wir einzig durch den Glauben zu erfassen vermögen. Hilfen zum besseren Verständnis des Katechismus und was dieser auch über die Kirche sagt, das wollen wir auch mit unseren Betrachtungen geben, wenn wir die einzelnen Abschnitte des Katechismus gemeinsam lesen und dann mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon betrachten. Ihn darf ich auch heute wieder begrüßen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Heute möchten wir die Kirche als Volk Gottes betrachten und schauen, welche Besonderheiten denn dieses Volk Gottes hat. Diesen Absatz 2 zum Glaubenssatz, ich glaube, die heilige katholische Kirche, finden Sie, liebe Zuhörer, auf der Seite 234 im Katechismus. Wir beginnen jetzt gerade gleich mit dem Punkt 781. Die Kirche ist Volk Gottes. Zu jeder Zeit und in jedem Volk ist Gott jeder willkommen, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Gott hat es jedoch gefallen, die Menschen nicht einzeln, unabhängig von aller wechselseitigen Verbindung, zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem Volke zu machen, das ihn in Wahrheit anerkennen und ihm in Heiligkeit dienen sollte. So hat er das israelitische Volk sich zum Volk erwählt und hat mit ihm einen Bund geschlossen und es Stufe für Stufe unterwiesen. Dies alles jedoch wurde zur Vorbereitung und zum Vorbild jenes neuen und vollkommenen Bundes, der in Christus geschlossen werden sollte. Diesen neuen Bund hat Christus gestiftet in seinem Blute, indem er sich aus Juden und Heiden ein Volk berief, das nicht im Fleische nach, sondern im Geiste zur Einheit zusammenwachsen sollte.
Gott rettet den Menschen, er schenkt uns das Heil, er schenkt es zwar jedem Einzelnen von uns, aber er rettet uns nicht einfach so eben jeder Einzelne für sich, so individualistisch, sondern er rettet uns als Gemeinschaft. Warum rettet er uns als Gemeinschaft, eben als Kirche? Weil Gott in sich selber Gemeinschaft ist. Das heißt, er ist zwar nur ein Gott, aber eben in drei Personen. Er ist dreifaltig. Er ist in sich selber Gemeinschaft. Er hat auch den Menschen eigentlich als Gemeinschaft geschaffen. Er hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen. Füreinander und aufeinander hin. Also, er hat diesen Gedanken oder diese Wirklichkeit der Gemeinschaft auch in den Menschen, in die Schöpfung des Menschen hineingelegt. Also ebenso wie ich vorhin schon gesagt habe, er möchte uns auch als Gemeinschaft retten. Jesus ist zwar für jeden Einzelnen von uns gestorben, aber er hat durch sein Sterben am Kreuz sein Volk gesammelt, eben seine Gemeinschaft, die Kirche, die ganz eins mit Jesus sein soll. Und deshalb, wie es hier auch heißt, hat er schon das Volk Israel zu seinem Volk gemacht, als sein Eigentum auserwählt, eben als Volk, das ihm ganz besonders gehören soll. Und deshalb hat er auch mit diesem Volk einen Bund geschlossen, eben einen bräutlichen Bund, eben so einen Bund, wie Braut und Bräutigam miteinander schließen und ganz eins werden. Der neue und ewige Bund hat dann Christus mit dem neuen Volk Gottes geschlossen, zwar nicht mehr dem Fleische nach, sondern dem Geiste nach. Also nicht mehr dem Fleische, das heißt der Abstammung nach. Das heißt, jeder eben, der im Volk Israel geboren wurde, wurde dann praktisch automatisch, nachher auch durch die Beschneidung, das Zeichen des Bundes zu diesem Volk, nahm teil an diesem Volk. Nun müssen wir nicht irgendwelcher Nation angehören, es kommt nicht auf unsere Abstammung an, sondern es ist ein Volk dem Geiste nach, es kommt auf unseren Glauben an, ob wir Jesus, dem Wort Gottes, Zustimmung geben oder nicht. Und das Volk Gottes ist nicht einfach ein gewöhnliches Volk, so wie es das Volk der Schweizer oder das Volk der Österreicher oder das Volk der Deutschen gibt, sondern die Betonung liegt nicht so sehr auf dem Volk, sondern es ist das Volk Gottes, also das Volk, das Gott gehört. Deshalb ist es ein besonderes Volk. Was das bedeutet, das sehen wir schön aufgezählt, auch im nächsten Punkt, der gerade auch überschrieben ist, mit den Besonderheiten des Volkes Gottes.
Das Volk Gottes weist Besonderheiten auf, die es von allen Religions- und Volksgruppen, von allen politischen und kulturellen Gruppen der Geschichte klar unterscheiden. Es ist das Volk Gottes. Gott gehört keinem Volk zu eigen. Er hat sich aber aus denen, die einst kein Volk waren, ein Volk erworben. Ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, einen heiligen Stamm, wie es im 1. Petrusbrief heißt. Glied dieses Volkes wird man nicht durch die leibliche Geburt, sondern durch die Geburt von oben, aus Wasser und Geist, wie es Johannes ausdrückt. Das heißt, durch den Glauben an Christus und die Taufe. Dieses Volk hat Jesus, den Christus, zum Haupt. Weil ein und dasselbe Salböl, der Heilige Geist, vom Haupt in den Leib hinabfließt, ist es das messianische Volk. Es hat als Stand die Würde und die Freiheit der Kinder Gottes, in deren Herzen der Heilige Geist wie in einem Tempel wohnt. Es, das Volk Gottes, hat als Gesetz das neue Gebot zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist das neue Gesetz des Heiligen Geistes. Das Volk Gottes hat als Sendung, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Es ist für das ganze Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils. Das Volk Gottes hat schließlich als Ziel das Reich Gottes, das von Gott selbst auf Erden grundgelegt wurde und weiter ausgedehnt werden muss, bis es am Ende der Zeiten von ihm auch vollendet wird.
Diese Besonderheiten des Volkes Gottes sind ja so ein bisschen aufgezählt, so wie man jedes andere oder fast jedes andere Volk beschreiben könnte, ebenso wie man das Schweizer Volk oder das deutsche oder das österreichische Volk oder den Staat beschreiben könnte, eben wie man Mitglied wird in diesem Staat, wie man den Schweizer Pass bekommt oder eben wie mühsam das dann, das je nachdem ist oder wer die Regierenden sind, ob es da verschiedene Stände gibt, was für ein Gesetz das man hat und was für ein Ziel. Und so beschreibt der Katechismus in diesem Punkt eben, was besonders ist. Also, dass es nicht in erster Linie um das Volksein geht, sondern um das Volk Gottes sein geht. Dass das nämlich gar nicht verglichen werden kann eigentlich mit so einem gewöhnlichen Volk, eben dass man nicht irgendwie Schweizer, Deutscher, Amerikaner oder Österreicher werden muss, um gerettet zu werden, um zu diesem Volk Gottes zu gehören. Und so ist der erste Punkt, dass es, wie ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe, dass es das Volk Gottes ist. Das heißt, dass wir eben Gott gehören, dass wir Eigentum Gottes sind, dass er uns erwählt hat, dass er uns in sein Volk berufen hat, dass wir nicht auch einfach automatisch zu diesem Volk gehören, weil wir gerade Glück hatten, dass wir in jenem Land zur Welt gekommen sind, sondern weil Gott uns erwählt hat und weil wir auch Antwort auf diese Berufung Gottes, auf diesen Ruf Gottes gegeben haben. Dann der zweite Punkt, der hier aufgezählt wird, wie wird man Glied dieses Volkes. Man wird nicht Glied dieses Volkes, des Volkes Gottes, durch Abstammung oder sonst etwas, oder dass man sich dieses Bürgerrecht erkaufen könnte, sondern durch die Gnade, das heißt durch den Glauben und die Taufe. Also es ist ein Volk der Gnade und des Glaubens. Wir sind nicht irgendeine politische Partei oder sonst irgend so ein Verein, wo man sich einschreiben kann, in die Mitgliederliste oder eben sich auch wieder streichen lassen kann, sondern wir werden aufgenommen in dieses Volk Gottes durch die Taufe, durch den Glauben. Wir sind eben deshalb ein Volk des Glaubens. Deshalb ist es eben auch die ganze Kirche ein Geheimnis des Glaubens, nicht einfach irgendeine Parteiliste. Dann wird dieses Volk auch, wie jedes andere Volk, regiert, geführt, geleitet. Es hat also ein Haupt, einen Regierungschef, würde man eben dem üblichen Rahmen sagen, wenn es ein Volk betrifft. Und dieses Haupt ist Christus. Also nicht irgendein Staatsoberhaupt oder sonst was oder sonst wer, sondern Christus selber. Er ist das Haupt und der Leib ist die Kirche. Leib und Haupt bilden eine innigste Einheit, eben den Leib des messianischen Volkes Gottes, den Leib der Kirche. Und der Heilige Vater ist der Stellvertreter Christi auf Erden, damit das unsichtbare Haupt Christus eben seinen Leib auf Erden auch gut steuern und lenken kann. Dann gibt es auch Stände in der Kirche. Der Stand, der grundlegende Stand heißt es hier, ist die Würde und die Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben alle dieselbe grundlegende Würde bekommen in der Taufe. Uns verbindet die gemeinsame Taufe aller Glieder, deshalb tragen wir ja auch im Gottesdienst, die Ministranten oder der Priester als Untergewand, das weiße Gewand, die weiße Albe, eigentlich das Taufgewand, eben das alle Gläubigen verbindet. Auch dann, wenn einige Glieder der Kirche eine besondere Aufgabe haben oder eine besondere Weihe, einen besonderen Stand dann als Priester zum Beispiel bekommen haben. Alle haben die gleiche grundlegende Würde und die gleiche grundlegende Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit, das war einer der Begriffe oder eine der Wirklichkeiten, die Johannes Paul II. Sehr am Herzen lagen und auch Benedikt dem 16. am Herzen liegt. Freiheit bedeutet nicht das, was leider oftmals heute darunter verstanden wird, nämlich einfach machen und tun, was einem beliebt und gefällt, sondern die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet das tun, was Gott möchte, den Willen Gottes mit Freude, mit Hingabe, mit Liebe erfüllen, das Gute tun, eben das Gute freiwillig tun, das Gute aus Liebe tun, das Gute voller Elan tun. Das ist die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Denn die Freiheit ist dazu da, das Gute zu tun. Dann erfüllt die Freiheit eigentlich ihr Ziel. Dann gelangt sie ans Ziel, sonst irrt sie herum. Oder vielleicht ein kleines Beispiel, wenn Sie zu Hause ein Fahrrad haben, dann dient das, um vorwärts zu fahren. Aber Sie haben auch die Freiheit, wenn Sie unbedingt möchten, mit dem Fahrrad rückwärts zu fahren. ein bisschen mühsamer. Wenn sie geschickt sind, dann werden sie das schaffen. Und dann können sie sagen, ich habe die Freiheit, mit meinem Fahrrad nicht nur vorwärts zu fahren, sogar schnell vorwärts zu fahren, vorwärts zu kommen, sondern ich fahre mit diesem Fahrrad auch rückwärts. Ziemlich mühsam, aber wenn Sie es unbedingt möchten, können Sie das auch tun. Aber es fügt eigentlich nicht viel hinzu. Das heißt eben, das Ziel des Fahrrads ist, vorwärts zu kommen, nicht rückwärts zu fahren. Und so ist eben auch das Ziel der Freiheit, dass wir vorwärts kommen, dass wir gut auf dem Weg Gottes vorwärts gehen, auf dem Weg des Guten und nicht rückwärts gehen, das Schlechte tun, das wählen, was gegen den Willen Gottes ist. Nun, da sind wir auch schon eigentlich beim nächsten Punkt, die Freiheit und das Gesetz. So wie wir im Staat ein Gesetz haben, so hat das Volk Gottes eben auch ein Gesetz, nämlich das Gebot der Liebe. Und das Gesetz ist nicht gegen die Freiheit, sondern im Gegenteil, das Gesetz, das dient der Freiheit, das hilft uns eben, das Gute wirklich zu tun. Denn es ist das neue Gebot der Liebe und lieben bedeutet ja Gutes wollen, das Gute wollen, das Gute tun. Und das Maß der Liebe ist nun im neuen Volk Gottes die Liebe Christi. Er sagt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Also nicht mehr so wie im Alten Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Maß der Liebe, also eigentlich die Liebe zu uns, so wie wir uns auch gerne haben, so wie wir uns lieben, mindestens so müssen wir auch die Nächsten lieben. Das war das Maß im Alten Testament. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, eben ein neues Maß, so wie ich euch geliebt habe. Also bis zur Hingabe am Leben, bis zur Hingabe am Kreuz, bis dass wir uns selber ganz investieren, ganz Gott und den Nächsten schenken. So sollen wir nun als neues Volk Gottes lieben. Und dann hat das Volk Gottes auch eine Sendung, ein Ziel. Die Sendung ist, Salz und Licht zu sein, und zwar, wie es hier heißt, für das ganze Menschengeschlecht. Also nicht einfach für einige Auserwählte, sondern wir sollen Salz und Licht für die ganze Welt sein. Auch dann, wenn man das Licht nicht annimmt, auch dann, wenn man das Salz zertritt. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Sendung, Licht für die Nächsten zu sein, das Licht Gottes in die oftmals dunkle Welt, in die dunklen Herzen, wo die Bosheit herrscht, zu bringen. Und wir haben auch ein Ziel, nämlich das Reich Gottes. Es ist immer wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Denn wenn wir ein anderes Ziel haben als das, was Gott uns gibt, dann werden wir auch einen anderen Weg einschlagen. Das wissen wir auch aus unserem Alltag. Wenn wir ein anderes Ziel haben, dann werden wir andere Mittel dazu gebrauchen, ans Ziel zu kommen. Dann werden wir einen anderen Weg einschlagen. Wenn unser Ziel in diesem Leben ist, möglichst bequem durchs Leben zu gelangen, möglichst wenig Unannehmlichkeiten zu haben, werden wir einen anderen Weg gehen, als wenn unser Ziel das Reich Gottes ist, der Wille Gottes, die Liebe Gottes. Dann werden wir ganz andere Mittel anwenden, dann werden wir ganz andere Wege auch gehen. Ich selber habe einmal so eine Erfahrung gemacht, dass ich ganz frisch in der Pfarrei tätig war, frisch ab dem Studium. Da musste ich solche sogenannten Projekttage für Jugendliche organisieren, die ich aber nicht kannte. Aber organisieren musste ich so einen Tag eben doch. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie bringe ich den Tag am besten rum? Und derjenige, der mich begleitet hat, hat gesagt, ja, du musst dir nicht überlegen, wie du den Tag am besten rumbringst, wie es am schnellsten Abend wird, sondern du musst dir überlegen, was du für ein Ziel hast. Was möchtest du diesen Jugendlichen sagen? Was möchtest du ihnen ins Herz hineinlegen? Dann wird dann ziemlich bald auch klar, wie du den Tag verbringen sollst. Und so habe ich eben gemerkt, wenn man eigentlich kein Ziel hat, wie ich es hatte, oder mein Ziel war eben einfach möglichst bald zum Abend zu kommen, aber es ist ja eigentlich kein eigentliches Ziel, dann wird es mühsam oder dann weiß man eben den Weg auch nicht genau, dann weiß man auch nicht genau, was man tun soll. Haben wir das Ziel, das Reich Gottes, haben wir das Ziel, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte zu Gott gelangen, ich möchte auf ewig bei Gott sein, dann werden wir ganz natürlich auch die richtigen Mittel dazu gebrauchen oder werden uns möglichst bemühen, auch eben die richtigen Mittel zu finden und anzuwenden.
Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frey. Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz betrachten wir das Glaubensbekenntnis und sind beim Punkt 783 auf der Seite 236 angelangt, in dem es darum geht, dass das Volk Gottes ein priesterliches, prophetisches und königliches Volk ist. Jesus Christus wurde vom Vater mit dem Heiligen Geist gesalbt und zum Priester, Propheten und König bestellt. Das ganze Volk Gottes hat an diesen drei Ämtern Christi teil und ist verantwortlich für die Sendung und den Dienst, die sich daraus ergeben.
Ja, dieses Kapitel oder Unterkapitel, ein priesterliches, prophetisches und königliches Volk, hat vier Punkte. Zuerst ist eigentlich, so könnte man sagen, die Einleitung jetzt bei diesem Punkt und nachher ist zu jedem dieser sogenannten Ämter Christi, also zum priesterlichen Amt, zum prophetischen Amt und zum königlichen Amt ein Punkt geweiht. Man könnte sich ja fragen, warum jetzt ein priesterliches, prophetisches und königliches Volk, was das bedeuten soll. Gut, das werden wir ja eben auch noch sehen, was es bedeutet, aber warum gerade diese drei? Nun, im Alten Testament wurden eben Priester, König und Propheten gesalbt. Das heißt, sie hatten eine besondere Aufgabe, eine besondere Sendung auch und daher auch eine besondere Salbung, eine besondere Weihe. Jesus selber ist dann der Priester oder der Hohepriester, der König und Prophet schlechthin, das heißt in Fülle oder par excellence, wie man auch sagt. Er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darin kann man auch diese drei Ämter Christi sehen. Er ist nämlich der Weg, das heißt, er ist der wahre König. Er übt dieses Hirtenamt aus, dieses königliche Amt. Das bedeutet, der König gibt Gesetze, er sagt, wo es lang geht, ein bisschen plump gesagt, er zeigt uns den Weg, er führt uns zum Vater. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das ist das prophetische Amt oder man kann auch sagen das Lehramt, denn der Prophet ist der, der das Wort Gottes verkündet, die Wahrheit Gottes verkündet. Und Christus verkündet die ganze Wahrheit des Vaters. Und dann sagt Jesus auch, ich bin das Leben. Darin können wir das Priesteramt Christi sehen, das sogenannte Heiligungsamt, denn Jesus schenkt sein Leben hin und wir empfangen das Leben Gottes durch die Sakramente. Und die ganze Kirche hat nun an diesen Ämtern Christi, an diesen drei Ämtern Christi, also an seinem Hirtenamt, dem Lehramt und dem Heiligungsamt Anteil, also das ganze Volk Gottes, die ganze Kirche ist ein priesterliches, prophetisches und königliches Volk, auch wenn die einzelnen Glieder diese drei Ämter in unterschiedlicher Art und Weise dann ausüben.
Wer durch den Glauben und die Taufe in das Volk Gottes eintritt, erhält Anteil an der einzigartigen Berufung dieses Volkes, an seiner priesterlichen Berufung. Christus, der Herr, als hoher Priester aus den Menschen genommen, hat das neue Volk zum Königreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften nämlich zu einem geistigen Haus und einem heiligen Priestertum geweiht.
Hier wird vom priesterlichen Amt Christi und dem priesterlichen Volk Gottes gesprochen oder auch vom allgemeinen Priestertum, wie man es auch nennt. Nicht erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sondern schon viel früher. Man hat dort vielleicht auch ein bisschen mehr Wert darauf gelegt, diesen Aspekt vielleicht auch ein bisschen herausgehoben. Oftmals leider aber wird er auch ein bisschen missverstanden, nämlich in diesem Sinn eben, dass alle Priester sind oder dass praktisch die Priesterweihe abgeschafft ist, sodass man so bedenkt, also was der Priester kann, das kann ich auch schließlich. Und endlich bin ich durch Taufe und Firmung eben auch zum Priester geweiht worden. Aber das werden wir dann auch noch später sehen bei der Ordnung, bei der hierarchischen Ordnung der Kirche. Hier geht es jetzt eben auch ein bisschen darum, was bedeutet das, dieses allgemeine Priestertum. Nun, der Priester, einfach gesagt, könnte man sagen, ist der Priester ein Mittler. Er ist jener, der die Gaben heiligt. Vom lateinischen Wort sacerdos ist das eigentlich eben die Übersetzung. Er macht die Gaben heilig. Das heißt, er nimmt die Gaben des Volkes und bringt sie Gott. Gott gibt ihm seine Gaben und der Priester schenkt sie dem Volk. Ein ganz einfaches Beispiel: in der Eucharistiefeier bringen die Menschen Brot und Wein, also er nimmt die Gaben des Volkes, so wie es auch bei der Priesterweihe, bei der Übergabe von Kelch und Patene, Hostienschale, heißt: empfange die Gaben des Volkes. Eben, er nimmt die Gaben des Volkes, Brot und Wein, und bringt sie Gott dar. Gott verwandelt diese Gaben in sich selber, in den Leib und das Blut Christi, und der Priester schenkt sie dem Volk Gottes. Oder ein anderes Beispiel: in der Taufe bringen die Menschen die Gaben oder das ihr Kind, das Menschenkind, der Priester nimmt es, schenkt es Gott, und Gott verwandelt dieses Kind, könnte man auch sagen, und schenkt es als Kind Gottes dem Volk Gottes wieder zurück. Oder auch in der Beichte kommen wir und bringen unsere Gaben, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, solche große Geschenke sind das ja auch nicht, wenn wir Gott unsere Sünden geben, aber dennoch, wir bringen etwas, wir bringen es dem Priester, er schenkt es Gott und Gott verbrennt diese Sünden, vergibt diese Sünden und gibt dem Priester die Vergebung, die er den Menschen, dem Volk Gottes schenkt. Nun, der Priester ist eben so ein Mittler. Er bringt das Opfer dar. Das allgemeine Priestertum kann man auch in diesem Zusammenhang sehen. Das heißt, auch wir sind berufen, Opfer darzubringen, diese Gaben zu heiligen, Gott etwas zu schenken, damit er seinen Segen dann auch auf uns ausgießt. Der Priester in der Heiligen Messe bringt das Opfer Christi dar. Wir dürfen uns vereinen mit unseren geistigen und leiblichen Opfern, mit all dem Verzicht, den wir auf uns nehmen, dass es auch zum Heil und Segen gereicht. Deshalb lädt der Priester ja auch ein in der Heiligen Messe, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Also mein Opfer, das heißt das Opfer des Priesters, ist das Kreuzesopfer Christi, das auf dem Altar gegenwärtig wird. Und euer Opfer, eben all diese mühsamen Dinge des Alltags, all die kleinen und großen Opfer, die wir bringen, sollen aufgeopfert werden, sollen eins werden mit dem Opfer Christi, wie wir dann ja auch beten: der Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Also auch unsere Gaben, auch unser Opfer soll zum Segen für uns und die ganze Kirche werden. Und im Zweiten Vatikanischen Konzil ist da eben auch ein sehr schöner Text, der zeigt, was bedeutet dieses gemeinsame Priestertum, dieses allgemeine Priestertum. Ich möchte ihn auch vorlesen, damit es auch uns klar wird, dass das Konzil nicht einfach wollte, dass jetzt dann alle da am Altar vorne stehen, sondern was es eigentlich wirklich gemeint hat mit dem allgemeinen Priestertum. In Lumen Gentium im 10. Kapitel, also in diesem Dokument über die Kirche, heißt es: das gemeinsame Priestertum der Gläubigen, aber und das Priestertum des Dienstes, also das Amtspriestertum, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet. Das eine wie das andere nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Das haben wir ja auch gesehen. Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes dar. Das bemühte ich mich ein bisschen zu erklären, was eben der Dienst des Priesters ist. Nun kommt das allgemeine Priestertum. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Also wir sehen, was die Kirche damit meint, eben diese geistigen Opfer, also Empfang der Sakramente, das Gebet, die Danksagung, das Zeugnis der Heiligkeit, der Verzicht auf den eigenen Willen und die wirklich tätige Liebe. So lebt man sein Priestertum, etwas Gewaltiges, etwas, das man eben auch vereinen kann, damit das Amtspriestertum oder wie es hier heißt, das hierarchische Priestertum, der Dienst des Priesters fruchtbar wird. Und es gibt noch einen weiteren Text, ein bisschen später bei Lumen Gentium 34, der wird noch konkreter und eigentlich sehr, sehr schön auch, sehr erstaunlich auch, dass er in solch kleine Details auch dann eingeht. Ich möchte Ihnen auch diesen Text vortragen. Deshalb sind die Laien Christus geweiht und mit dem Heiligen Geist gesalbt und dadurch wunderbar dazu berufen und ausgerüstet, dass immer reichere Früchte des Geistes in ihnen hervorgebracht werden. Und jetzt kommt, ebenso könnte ich sagen, der Hammer, was dann diese geistigen Werke sind. Es sind nämlich alle ihre Werke, Gebete und apostolischen Unternehmungen, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, wenn sie im Geiste getan werden, aber auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus. Bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des Herrenleibes dem Vater in Ehrfurcht dargeboten. So weihen auch die Laien, überall Anbeter im Heiligen Tun, die Welt selbst Gott. Also das bedeutet eben, wir müssen nicht nach Afrika oder sonst wohin gehen, wenn Gott uns dazu beruft, umso schöner. Aber wir können dort, wo wir sind, eben das, was wir tun, das, was wir jeden Tag schon tun, Gott als wohlgefälliges, geistiges Opfer darbringen. Wenn es hier heißt eben das Ehe- und Familienleben. Und wir wissen selber, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wie viele Opfer mit dem Ehe- und Familienleben verbunden sind. Oder wenn wir auf die Ehe verzichtet haben, die tägliche Arbeit, sogar die Erholung heißt es hier, oder die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, können auch echte geistige Opfer werden. Und bestimmt hat jeder von uns seine Last des Lebens, seine Lasten des Lebens. das Beste, was wir daraus machen können, ist nicht, dass wir darüber jammern, sondern dass wir sie geduldig ertragen, zu einem Opfer machen, dass wir sie eben auch geistigerweise auf die Patene, in die Hostienschale hineinlegen, dass auch diese Leiden verwandelt werden, zu einem Opfer werden, dass Gott wohlgefällig wird, durch das er den Priestern und der Kirche von heute viele Gnaden schenken kann und so den priesterlichen Dienst fruchtbar machen kann. Denn der Priester kann nicht wirken aus sich, alle Gnade kommt von Gott, aber Gott schenkt die Gnade, wenn viele Menschen beten, wenn sie sich mit dem Opfer Christi vereinen, dass er eben seine Gnade, seinen Segen über den Priester und die ihm Anvertrauten ausgießen kann.
Herr Pfarrer Fuchs, wenn Sie uns jetzt aus Lumen Gentium diese Betrachtungen auch vorgelesen haben, könnte man sagen, dass diese allgemeine priesterliche Berufung den Schwerpunkt nicht so sehr im Tun hat, sondern im Sein, also in der Haltung, die dahinter steckt. Wenn wir hören, dass wir die Arbeit, ob auch die Erholung, einfach alles, was uns begegnet, in einer Haltung annehmen sollen, einer Haltung der Liebe, dass es einfach von Gott kommt, dass wir es annehmen, dass wir aber auch das Schwere annehmen und es dann eben auf die Patene tragen. Also nicht so sehr ein bestimmtes Tun, sondern eine Haltung, die unser ganzes Leben durchzieht.
Ja, sicher, das könnte man bestimmt sagen. In der Kirche geht es ja auch im Normalfall in erster Linie viel, viel mehr um das Sein als um das Tun. Man sagt ja, wenn man ein bisschen mit lateinischen Wörtern auch sich wichtig machen möchte, agere sequitur esse, das heißt eben, das Handeln folgt dem Sein oder kommt aus dem Sein heraus. Zuerst ist man einmal Gläubiger, ist man getauft, ist man Priester. Und weil man getauft ist, weil man Priester ist, macht man dann auch bestimmte Dinge. Also wir beten dann auch, wir eben opfern unser Tagewerk, wir versuchen die Menschen auch zu Jesus zu führen, aber in erster Linie sind wir, ist da schon im Namen Gottes, Jahwe, ich bin der ich bin das Sein schlechthin, eigentlich auch schon ein bisschen angetönt. Zuerst sind wir, oder auch Johannes Paul II. Hat immer wieder betont, gerade auch für die Personen des gottgeweihten Lebens, dass die erste Aufgabe eigentlich das Sein ist. Oder wie, ich weiß nicht mehr genau, welcher heiliger Kirchenvater das gesagt hat, Christ, werde, was du bist. Das heißt, wir müssen uns immer wieder bemühen, wirklich Christen zu sein, wirklich ein geweihtes Leben zu führen, wirklich unseren Alltag, all das Gott zu weihen, eben in dieses Sein Gottes oder in das Sein hineinzulegen. Und weil wir Christen sind, weil wir getauft sind, deshalb handeln wir dann auch dem entsprechend.
Das also zur priesterlichen Berufung des Volkes Gottes. Wir kommen nun zum prophetischen Amt des Volkes Gottes im Punkt 785. Das heilige Volk Gottes nimmt auch teil am prophetischen Amt Christi, vor allem durch den übernatürlichen Glaubenssinn, der dem ganzen Volk, den Laien und der Hierarchie zu eigen ist. Durch ihn hängt es dem einmal den Heiligen übergebenen Glauben unwiderruflich an. Versteht ihn immer tiefer und wird inmitten dieser Welt zum Zeugen Christi.
Hier geht es, wie bereits erwähnt, um das prophetische Amt Christi. Ein Prophet ist, wie ich kurz angetönt habe, einer, der im Namen und anstelle Gottes spricht. Das heißt, einer, der das Wort Gottes verkündet. Wenn wir nun auch am prophetischen Amt oder an der Verkündigung des Wortes Gottes teilhaben, können wir uns ja auch fragen, ja, wie soll das gehen? Hier wird vor allem gesagt, durch den übernatürlichen Glaubenssinn. Was heißt das nun? Es wird auch hier ein bisschen erklärt. Der übernatürliche Glaubenssinn ist, das heißt eigentlich, ich hänge dem Glauben, der den Aposteln und den Heiligen geschenkt wurde, unwiderruflich an. Das heißt, ich stimme dem Glauben zu, den Christus der Kirche geschenkt hat. Und der Glaube, den der mir auch durch die Kirche geschenkt wurde und ich weiche nicht davon ab. Also ich widerrufe diesen Glauben nicht, sondern bleibe dem Glauben treu. Das heißt eigentlich der übernatürliche Glaubenssinn. Also es hat nicht irgendwie etwas zu tun, dass ich da dann auch noch etwas rausfinden sollte oder eine neue Lehre erfinden soll oder sonst was, sondern der Glaube, den Christus den Aposteln der Kirche geschenkt hat, den hat er auch mir geschenkt. Ich habe Ja gesagt, ich stimme ihm zu und bleibe ihm treu und vertiefe diesen Glauben immer mehr, also das, was wir hier auch in der Katechismus-Sendung machen. Und so werde ich dann zu einem Zeugen Christi inmitten der Welt. Eben einerseits durch mein Sein, weil ich einfach nur schon so bin, wie ich bin, und dann aus meinem Sein als Christ eben auch so handle. Und das, was die Menschen vor allem fasziniert, ist unser Beispiel. Ich mag mich erinnern, im Vorseminar hat unser Lehrer oftmals eben, der hat so Lateinisch ein bisschen geliebt und hat das auch oftmals gesagt, verba movent, exempla trahunt. Das heißt eben, Worte bewegen, Beispiele reißen hin. Wir wissen auch, viele gute Worte sind zwar gut, aber noch viel faszinierender und wirklich eben hinreißend sind eben Beispiele. Oder wie Paul VI. Gesagt hat, die Welt von heute braucht nicht so sehr Lehrer, sondern Zeugen. Und wenn Lehrer, dann als Zeugen. Deshalb sind wir auch so dankbar für das Zeugnis, das unser Heiliger Vater der Welt gibt, weil er eben nicht nur einfach ein genialer Lehrer ist, sondern auch Zeugnis gibt. Zeugnis von seiner Liebe zu Christus, von seiner Hingabe, die er jeden Tag eben auch erneuert.
Ein letzter Punkt noch, nämlich das Volk Gottes in seiner königlichen Funktion als königliches Volk, das ist der Punkt 786. Das Gottesvolk hat auch an der königlichen Funktion Christi Anteil. Christus übt sein Königtum dadurch aus, dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung alle Menschen an sich zieht. Christus, der König und Herr des Weltalls, hat sich zum Diener aller gemacht, denn er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Für den Christen bedeutet Christus zu dienen König sein, vor allem in den Armen und Leidenden, in denen die Kirche das Bild ihres armen und leidenden Gründers erkennt. Das Volk Gottes wahrt seine königliche Würde dadurch, dass es der Berufung nachlebt, mit Christus zu dienen. Leo der Große sagte dazu, alle, die in Christus wiedergeboren sind, macht das Zeichen des Kreuzes zu Königen, während die Salbung des Heiligen Geistes sie zu Priestern weiht. Darum sollen sich auch alle geistlichen und geistigen Christen bewusst sein, dass sie, abgesehen von den besonderen Aufgaben unseres Amtes, aus königlichem Geschlecht stammen und an den Pflichten des Priesters Anteil haben. Was ist so königlich, als wenn ein Gott untertäniger Geist die Herrschaft über seinen Leib führt? Und was entspricht den Obliegenheiten eines Priesters mehr, als dem Herrn ein reines Gewissen zu weihen und ihm auf dem Altare seines Herzens makellose Opfer der Frömmigkeit darzubringen?
Ja, hier geht es noch um das königliche Amt. Wir könnten sagen, eben das priesterliche Amt bedeutet für uns, ich bringe Opfer dar, geistige Opfer dar, ich bringe mich selber als wohlgefälliges Opfer Gott dar. Das prophetische Amt heißt, ich verkünde Christus. Ich möchte zu einem Zeugen, zu einer Zeugin Christi inmitten dieser Welt werden. Und das königliche Amt nun heißt, ich möchte mit Christus herrschen, indem ich diene. Denn Christus sagt, ich bin ein König, aber er ist nicht ein gewöhnlicher König, der da Militärs um sich hat, sondern er herrscht vom Holz des Kreuzes herab. Das ist sein Königsthron. Christus hat sich zum Diener gemacht und für Christus heißt König sein Dienen. Heißt vor allem Christus dienen in den Armen und den Leidenden, also in den geringsten Brüder Christi. König sein heißt auch herrschen, aber nicht über die anderen, sondern über sich selber, wie wir ja auch in diesem Text des Leo des Großen gehört haben. Das heißt eben, sich selber führen können, sich selber lenken können, Herr sein über die eigenen Begierden. Es ist interessant, in diesem Kurs, den ich im Moment mache, so ein Weiterbildungskurs, der jetzt nicht eben das aus der Privatwirtschaft, ist aber sehr interessant, wie eben es wichtig ist, dass man sich selber führen kann, damit man andere führen kann. Denn ohne dass man sich selber im Zügel hat, im Zaum hat, kann man kaum die anderen auch wirklich gut lenken und führen. Eben interessant finde ich das, dass man das zwar im kirchlichen Umfeld nicht mehr groß betont, es wird nicht mehr groß gesprochen über den geistlichen Kampf, über den Verzicht auf die eigenen Begierden, dass man sich selber im Griff hat, und auf der anderen Seite eben die Privatwirtschaft spricht eigentlich genau von dem, was wir eigentlich verkünden sollten. Die haben das wieder gemerkt, wir leider ab und zu noch nicht. Das heißt eben, unser Bischof von Chur, Vitus Hohender, hat das sehr klar gemerkt. Er hat die Priester eingeladen zu seinem Weihetag am 8. September, um zusammen mit ihnen zu beten und ihnen so eben sie auch so zu führen. Er hat uns auch eingeladen nächstes Jahr an 3 Tagen, um so mit ihm zusammen diese Gemeinschaft des Priestertums zu feiern, dass er als Bischof uns auch lenken und führen und wirklich Vater der Priester des Bistums sein kann. Und er hat da unter anderem etwas sehr Interessantes eben auch über das königliche Amt, über das sich selber führen oder natürlich jetzt in Bezug vor allem auf den Priester gesagt, das geht aber auch sehr gut auf uns. Er hat so ein bisschen eben die Leitungsaufgaben der Priester aufmerksam gemacht und er hat auch gesehen, wie dieser Dienst gefährdet ist. So sagt er, eben diese Aufgabe, so die Leitungsaufgaben der Priester, ist heute sehr stark gefährdet. Und dies auf vielfältige Weise. Beim Priester selber oft durch zu wenig Selbstbeherrschung, zu wenig Herrschaft über sich selbst oder durch zu wenig Klugheit, zu wenig Ausgewogenheit. Manchmal auch durch zu große Ängstlichkeit oder durch einen mangelnden Willen zu leiten, durch zu wenig Arbeit an sich selber, um der Leitung gerecht zu werden. Und das gilt ja nicht nur für die Priester, sondern auch für alle Gläubigen. Dann kommt er noch auf die äußeren Umstände zu sprechen und lädt die Priester dann ein, zu beten, Jesus zu bitten. Es ist zwar ein Gebet eben, dass die Priester sprechen sollen oder dass er den Priestern anvertraut hat, aber es lässt sich sehr gut auch auf uns alle anwenden. Und so sagt der Bischof Vitus Hohender, festige mich mit dem herrschaftlichen Geist, nämlich gib mir Selbstbeherrschung, gib mir Ausgewogenheit im Umgang mit anderen. Mach mich frei von jedem autoritären Dünkel, der eben nicht dem Geist der Herrschaft entspricht. Aber mach mich beherzt, den Menschen den rechten Weg zu weisen und sie im Sinne des guten Hirten zu leiten. Gib mir Mut, mich nicht um die Führungsaufgabe, welche die Kirche mir anvertraut, herumzudrücken und nicht Entscheidungen zu vertagen, weil sich so bequemer leben lässt. Lass mich aber in allem von der Liebe, von der göttlichen Liebe getragen und geleitet sein, damit in mir der gute Hirt ein Stück weit Gestalt annehmen kann.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs. Es war jetzt ein ganz runder Abschluss auch mit diesem Gebet, das uns eindrücklich auch macht, was wir als Volk Gottes, als Kirche für eine Würde haben, aber auch für eine Aufgabe, für einen Ruf. Am Schluss der Sendung dürfen wir Sie dann noch um Ihren Segen bitten. Zuvor jedoch noch der Hinweis, Liebe Zuhörer, Sie können die Sendung gerne beim CD-Dienst noch bestellen, wenn Sie sie nochmals hören möchten oder vielleicht auch verschenken. 0700 75 25 75 20, das ist die Nummer von unserem CD-Dienst. Bis 18 Uhr sind die Kollegen noch erreichbar. Sie können aber die Sendung auch als Podcast oder Download von unserer Homepage beziehen, www.horeb.org. Jetzt dürfen wir Sie, Herr Pfarrer Fuchs, noch um Ihren Segen bitten und danken herzlich, dass Sie mit uns heute wieder diese Betrachtungen gemacht haben. Nächstes Mal werden wir dann einsteigen in die Kirche als Leib Christi.
Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, dass sie uns in dieses königliche, priesterliche und prophetische Amt gut einführen möge, denn sie ist ja die Magd des Herrn. Sie hat immer sich ganz beherrscht. Sie war stets Königin über all ihre Begierden und Regungen. Sie hat das Wort Gottes verkündet, vor allem durch das Leben. Sie hat uns das Wort Gottes, Christus, geschenkt und sie hat dieses priesterliche Amt auch ganz gelebt, indem sie eben ihr ganzes Leben zu einem Opfer für Christus gemacht hat. So möge sie uns helfen, dass auch wir diese drei Ämter, diese drei Dienste immer mehr in unserem Leben entdecken und so eben wirklich priesterlich, königlich und prophetisch von unserem ganzen Wesen hier werden. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Alles Gute wünscht Ihnen Doris Frey.